ARD.
Hallo Michael, ich fange mal mit einer ganz persönlichen Einschätzung an zu unserem heutigen Thema. Zu keinem klassischen Medium habe ich eine so durchwachsene Beziehung wie zum Film und dem Kino. Das reicht von hellauf begeistert bis zu Tode gelangweilt, von den Spätvorstellungen eingeschlafen bis noch tagelang davon erzählt, von dem, was ich im Kino gesehen habe. Und wenn ich darüber nachdenke, wo ich lieber hingehe, ins Theater oder ins Kino, dann sage ich heute ganz klar ins Theater. Aber ich habe auch noch sehr warme Erinnerungen an das Kinderkino am Sonntagnachmittag, so mit Schwarz-Weiß-Filmen aus Hollywood, oder an meinen Versuch, alle Filme von Andy Warhol zu schauen, bei einer Retrospektive zu meiner Studentenzeit. Bei Empire bin ich dann ausgestiegen. Kleiner Scherz für Insider. Wie ist dein Verhältnis zum Film und zum Lichtspielhaus?
Also, ich muss ja eben ein bisschen lachen, weil das Kino ist ja im Grunde genommen so wie das Leben, ne? Also von ganz aufregend bis hin zu langweilig. Also ich muss ja sagen, ich habe ja am Anfang meiner journalistischen Karriere auch selber Filmkritiken geschrieben, habe dann aber gemerkt, dass dieses Genre halt schon sehr, also besetzt war damals von Leuten, die schon damals sehr gute Filmkritiken geschrieben haben, und habe mich dann anders orientiert in Richtung Kultur und Medien. Aber ich stimme dir nicht ganz so zu. Also ich finde das Kino immer noch total aufregend. Es gibt natürlich auch viele Filme, die sich nicht lohnen, aber ich gehe immer noch total gerne ins Lichtspielhaus, wie du gesagt hast.
Das ist ein schöner Name dafür eigentlich. Aber was mir am Theater momentan oder jetzt in meinen etwas späteren Jahren besser gefällt, ist, dass da richtige Menschen auf der Bühne stehen, und es berührt mich mehr, würde ich mal sagen. Also ich bin im Theater viel mehr als im Kino bereit, eine schlechte Inszenierung zu tolerieren. Komischerweise, aber egal. Anfang des Jahres ist ja in Deutschland immer irgendwie Kinozeit. Da gibt es das Filmfestival Max-Offels-Preis für den deutschsprachigen Nachwuchs in Saarbrücken und kurz darauf den wirklich sehr, sehr viel größeren Bruder Berlinale in der Bundeshauptstadt. Und gerade auf solchen Hochämtern der Cinemaskopie trifft man sie dann, die Filmkritikerinnen und Filmkritiker. Ja, es gibt sie noch. Beim eben schon erwähnten Max-Offels-Preis vergeben sie sogar einen eigenen Preis. Es gibt auch immer noch Spezialpublikationen für ihre Arbeit. In Frankreich die weltberühmten, und das meine ich genauso, wie ich es sage, Cahiers du Cinéma, bei uns zum Beispiel EPD Film.
Ja, und natürlich gibt es auch noch die Filmkritiken in den Tageszeitungen, im Radio und im Fernsehen, zum Beispiel Kino Kino vom Bayerischen Rundfunk. Aber man muss natürlich auch ganz klar sagen, das Genre verändert sich. Also Stichwort Social Media. Also da ist es ja oft so, dass die Filmstars ihre Premieren und ihre Filme gleich selbst vermarkten. Und was man natürlich auch noch erwähnen muss an der Stelle, sind die Streaming-Dienste, die sozusagen diesen ganzen Kinomarkt und vielleicht ja auch den Filmjournalismus auch nochmal verändert haben.
Warum und zu welchem Ende also gibt es hier noch die Filmkritik und die Filmkritiker? Wer macht sowas? Wer interessiert sich dafür? Welche Kriterien gibt es und wie einflussreich ist sie, die Filmkritik? Das wollen wir heute wissen, und Michael, du hast einen Gast eingeladen.
Genau, und zwar eine Ikone der Filmkritik, wenn man so will, in Berlin und Brandenburg, weltbekannt als Kino-King Knut Elstermann. Herzlich willkommen, Knut, hallo.
Ja, hallo, grüßt euch.
Erstmal die ganz banale Frage, weil es vielleicht doch viele Hörer und Hörerinnen interessiert: Wie wird man eigentlich Filmjournalist, Filmkritiker? Das ist ja für manche bestimmt ein Traumberuf.
Ja, es sind wahrscheinlich ganz verschiedene Wege, die dahin führen. Bei mir war es eben wirklich, wie es bei vielen Leuten natürlich auch ist, absolute Begeisterung als Kind schon. Ich bin wahnsinnig oft ins Kino gegangen, habe auch die gleichen Filme immer wieder gesehen. Ich bin ja aus der DDR, also es gab jetzt auch nicht so unendlich viele Filme für Kinder und Jugendliche. Also man hat das immer wieder gesehen, dann kam man der Punkt irgendwann, wo man gemerkt hat, das ist was Künstliches, irgendwas Gemachtes, das ist was inszeniert worden. Da gibt es auch Brüche, Fehler. Und das hat mich dann neugierig gemacht, zu verstehen, dass Medium Film eben eine Kunstform ist und dass Menschen dahinter stehen, die das machen. Das hat mich interessiert. Ich habe dann später auch mal beim Fernsehen eine Weile gearbeitet, als Aufnahmeleiter zum Beispiel. Habe nach meinem Journalistikstudium danach der Wende an der Filmhochschule Potsdam-Babelsberg auch gehört, Filmgeschichte, Methodik. Also mich hat durchaus die theoretische Seite immer auch neben der praktischen Seite sehr interessiert. Und es ist so, für mich ist es der Traumberuf gewesen. Ich habe auch für die DDR-Filmzeitschrift, den Filmspiegel geschrieben und so. Also das sind so ganz normale Wege, glaube ich. Also aus der Begeisterung dann irgendwann eine Profession zu machen und das möglichst auch mit angeeignetem Fachwissen zu untersetzen.
Ich frage mal so ein bisschen nach den Alltagsproblemen von Filmkritikerinnen und Filmkritikern. Irgendwann könnte ich mir vorstellen, kann man keinen Film mehr sehen.
Nee, also so weit ist es zum Glück noch nicht. Und ich habe mir das auch vorgenommen, als ich so als sehr junger Mensch vor 35 Jahren irgendwie dann so angefangen habe, eben nicht zynisch zu werden, nicht diesen Überdruss zu spüren, den ich so bei älteren Kollegen auch bemerkt habe, wo ich mal dachte, mein Gott, das ist ein privilegierter Beruf. Wir gehen tagsüber ins Kino, wir sehen die Filme kostenfrei, bekommen sogar noch Geld dafür, dass wir über die Filme sprechen. Wir bekommen Akkreditierungen für die großen Festivals, wo andere Leute ewig anstehen oder am letzten versuchen, Karten zu bekommen. Also diese Begeisterung sollte man sich erhalten. Die habe ich auch. Klar denke ich mir, die Schwelle ist natürlich vielleicht etwas höher. Also, dass man eben sehr viel sieht, führt auch dazu, dass man dann vielleicht etwas genauer hinsieht und sich vielleicht etwas schwerer begeistern lässt. Aber ich finde, wenn man diese Begeisterung nicht mehr hat, nicht mehr diese Neugierde, diese Wachheit für Kino, dann soll man sich einen anderen Beruf suchen oder ein anderes Arbeitsfeld. Gibt es ja im Journalismus eine ganze Menge. Man kann auch was anderes machen. Also, es muss ja da nicht Film sein.
Das stimmt. Das gilt ja eigentlich für alle Berufe, wenn man keine Lust mehr hat. Genau. Aber du machst ja den Beruf schon sehr lange. Ich habe ja schon zwei Stichworte genannt, also einmal Social Media und dann auch Streamingdienste. Wie hat sich denn der Beruf des Filmkritikers aus deiner Sicht verändert in, ja, sagen wir mal 30 Jahren?
Er hat sich radikal verändert, das ist ganz klar. Also ich denke mal so, als ich angefangen habe in dem Beruf, da gab es auch wirklich Vorbilder, so große Filmkritiker. Ich nehme mal Peter W. Jansen, das war für mich so ein väterlicher Freund auch im ZDF, hat ja die Filmkritiken über viele Jahre gemacht. Also da stand auch selbst für Filmgeschichte und hatte auch einen riesen Einfluss, glaube ich, zumindest so in Filmenthusiastenkreisen. Ich denke, so etwas gibt es vielleicht nicht mehr so, diese Übermacht von Kritikern. Und ich sag auch, vielleicht ist das gar nicht so schlecht. Also vielleicht ist so jemand, Mann oder Frau, der denn oder die dann so über allen steht und mit ja, ganz einfacher Handbewegung einen Film wegwischt, vielleicht ist das gar nicht so gut wie die Filmkunst. Also diese Form, die wir jetzt erleben, diese Art von Demokratisierung von einer viel größeren Breite, hat für mich auch was sehr Gutes. Social Media angesprochen, da gibt es ja wirklich hervorragende Kollegen und Kolleginnen, die dort eben ihre Filmkritiken teilweise auch sehr lang, kann man auch nicht vergessen, nicht? Also das sind ja oft dann auch Podcasts zum Beispiel, die endlos sind, wo Leute sich dann unterhalten. Wir haben Letterboxd, also als internationales Forum für Film, für Filmdiskussionen, wo eben auch die Leute, die nicht professionell damit zu tun haben, also das Publikum zum Beispiel, mitreden können. Und ich finde, das ist erstmal eine Entwicklung, gebe ich auch zu, hatte ich anfangs natürlich meine Schwierigkeiten, weil ich so traditionell aufgewachsen bin und natürlich auch in einem traditionellen Medium, im Radio, arbeite, hatte ich meine Schwierigkeiten, sehe ich heute etwas anders. Was ich sehr kritisch sehe, ist die Entwicklung eben in den traditionellen Medien. Es ist also faktisch flächendeckend, im Grunde genommen manchmal nur noch eine Meinung zu vernehmen. Also diese Sparzwänge zum Beispiel. Und das finde ich sehr schade, weil ich habe ja gesagt, ich hatte durchaus so Kritiker und Kritikerinnen, die ich geschätzt habe, deren Meinung ich vertraut habe, die für mich auch vertraute Persönlichkeiten waren.
Jetzt, wo man mal auch sagen muss, das Kino ist ja durchaus auch ein Thema, was die Leute interessiert. Also ich war zum Beispiel in Der Brutalist, das ist so ein neuer Film über einen jüdischen Architekten. Das Kino war rappelvoll, also wo ich dann gedacht habe, okay, also das ist ja dann offenbar schon noch so, dass die Leute, also zumindest bei manchen Filmen, dann doch ja sehr stark ins Kino gehen. Aber ich wollte noch eine andere Sache ansprechen, und zwar, also es ist ja sicherlich heute so im Vergleich zu vor 10, 20 Jahren, dass man sich ja heute viel leichter all die schönen Filme auch zu Hause anschauen kann, also zumindest dann etwas später, also Stichwort Streamingdienste oder Mediatheken. Hat das eigentlich den Filmjournalismus deiner Ansicht nach ja geschadet oder hat es ihn verändert in irgendeiner Art und Weise?
Also diese Entwicklung, die du beschreibst, ist natürlich ganz klar und wurde durch Corona auch nochmal verstärkt, nicht? Weil viele Leute dann plötzlich gemerkt haben, es gibt diese Streamingdienste überhaupt, die sie vielleicht vorher gar nicht wahrgenommen haben. Auch hier würde ich vielleicht ein bisschen differenzieren und sagen, natürlich ist es großartig, dass es Plattformen gibt wie Mubi zum Beispiel, die ja kuratierte Reihen anbieten. Also die ja nicht nur jetzt einfach Filme da abfeuern, sondern eben, wenn ein Film ins Kino kommt, sagen, wir zeigen mal noch 4, 5 andere Filme aus dem Werk des Filmemachers. Also das ist ja schon auch ein Angebot, das ich durchaus ernst nehme und wo ich denke, da kommt auch eine andere Vielfalt mit hinein. Leute haben auch gemerkt, glaube ich, während Corona, dass bestimmte Streaming-Plattformen vielleicht auch entzaubert werden. Nicht? Da dachte man mal, es gibt ein Riesenangebot. Wenn man dann genauer hinsieht, findet man ja so viele Filme dann auch wieder nicht. Und was du gerade angesprochen hast mit Brutalist, ist ein ganz wichtiger Punkt. Hier ist nämlich ein Film mal wieder zum Ereignis geworden. Das hat auch verschiedene Gründe. Diese Länge, natürlich die Oscar-Nominierung, die 10, diese ungewöhnliche Erzählweise, eine Pause dazwischen. Ich habe den auch im Kino gesehen, ganz normal im Kino, nicht in der Pressevorführung, sondern eben mit Publikum, und habe gemerkt, wie die Leute das als Ereignis wahrgenommen haben. In einer Pause diskutiert, diskutiert haben über den Film, auch danach, es entstand so eine Gemeinschaft bei so einem langen Film. Und das ist eben das Gegengewicht. Und das merken die Leute wiederum. Es gibt im Kino ein anderes gemeinschaftliches Erleben. Es gibt eine andere Aufmerksamkeit. Mir geht es ja auch so, wenn ich zu Hause mir einen Film ansehe, den ich vielleicht streamen kann. Da gehe ich aber zwischendurch doch öfter mal auf Toilette oder es ruft jemand an oder ich hole mir ein Bier. Das alles tue ich ja im Kino so nicht. Da konzentriere ich mich anders. Und dass man das vielleicht begreift, diese unterschiedlichen Wahrnehmungsformen, das ist eine Entwicklung, die ist ganz logisch und die erleben wir gerade auch. Und die gibt ja nicht nur Anlass zum Pessimismus, sondern hier hat man durchaus auch die Möglichkeit einer Breite von Wahrnehmung, übrigens auch von Filmgeschichte. Nicht? Es geht ja auch um alte Filme, es geht ja um die filmische Geschichte, die wir allzu oft ausblenden im Alltag.
Vom Brutalisten habe ich zum allerersten Mal erfahren, ich bin auch letztendlich, wenn man so will, als Kulturjournalist, ist auch nicht völlig abgeschnitten von Informationsquellen, auf Facebook. Ganz einfach. Ja, ja. Und ich glaube, die Werbung für Kinofilme auf Facebook oder in den sozialen Medien ist ja doch eine ziemlich clevere, weil man sieht ja dann schon Ausschnitte aus dem Film. Das können wir im Radio ja beim besten Willen so schön nicht bieten. Aber welche Rolle spielt denn eigentlich dann, sagen wir mal, auch tatsächlich in der Beurteilung von Filmen die Optik und vor allen Dingen die Social-Media-Kanäle, die mir ja die Filme, die der Algorithmus für mich interessant hält, in die Timeline spülen?
Ja, das sind natürlich dann Werbestrategien auch der Filmverleiher oder der Filmproduzenten, die ja insofern für die Leute sehr günstig sind, weil sie uns ja gewissermaßen auch ausschalten. Nicht? Also da geht es ja nicht mehr um Filmkritik, sondern es geht um Werbung. Und die funktioniert hervorragend. Auch auf anderen Kanälen werden gerade junge Leute natürlich anders angesprochen, die ja auch eine andere Form haben von Auswahl. Man darf übrigens auch nicht vergessen, da sollte man sich nicht so arrogant drüber erheben. Kino ist ja auch ein teures Vergnügen. Und wenn junge Leute sagen, ich kann mir das gar nicht mehr leisten, also mehrfach im Monat ins Kino zu gehen, ist das ja auch wiederum eine Verantwortung der Leute, die für Film eben sorgen und die davon leben. Also muss man auch wirklich genauer hinschauen und auch mal über Ökonomie reden. Aber dass natürlich Werbestrategien auf anderen Kanälen ablaufen, das ist ja erstmal eine ganz normale Entwicklung. Für Kino wurde immer geworben. Also schon in der Stummfilmzeit gab es große Strategien, hochinteressant. Übrigens, wie man das damals gemacht hat, wie man es heute macht. Das sind nur andere Kanäle. Die Frage ist eben wirklich, wo kommt sozusagen der Filmkritiker und die Filmkritikerin, wo kommt die noch rein? Wo kann sie sich noch äußern? Wo hat sie dann vielleicht auch Möglichkeiten, Einfluss zu nehmen, Leute in bestimmte Kinos zu bringen oder auch fernzuhalten? Und übrigens, dieses Sendungsbewusstsein habe ich ganz ungebremst und da stehe ich auch dazu. Ich will das anders als ein politischer Journalist nicht. Also ich habe eine richtige Botschaft. Ich will, dass die Leute in die Filme gehen, die ich gut finde.
Ich finde manchmal, also jetzt nicht immer, aber manchmal zum Beispiel in Zeitungen oder so, so ein bisschen unbefriedigend, dass dann der Kritiker, die Kritikerin dann so den Film beschreibt und so weiter, aber dass irgendwie dann der Leser oder die Leserin dann am Schluss so allein gelassen wird, weil es irgendwie dann nicht klar wird, ist das jetzt eigentlich eine Empfehlung oder rät er oder sie dann ab davon? Und da frage ich mich dann manchmal, wie würdest du denn die Qualität, also will ich jetzt nicht zu sehr der Kollegenschelte jetzt hier zu überreden, aber wie beurteilst du denn die Qualität des Filmjournalismus in Deutschland insgesamt? Also wächst da jetzt vielleicht nicht ausreichend neue Talente nach oder wie siehst du das?
Also das glaube ich nicht übrigens. Ich glaube, dass es eben immer wieder neue Talente geben wird, Leute, die von Kino begeistert sind. Und ich habe es ja auch schon gesagt, es gibt ja auf den sozialen Plattformen durchaus ganz interessante Kollegen und auch Debattenkultur, die da wieder neu entstanden ist. Das ist absolut richtig und ich kenne ganz viele tolle Kollegen und Kolleginnen, die ihren Job hervorragend machen. Natürlich ist es eine Frage von Meinung, auch von Subjektivität, da muss ich nicht immer übereinstimmen, aber ich finde schon, dass genau das passieren muss, was du gerade angedeutet hast, nämlich so eine Art Spagat zwischen Informationspflicht, also man muss schon erstmal auch klar machen, worum geht es in diesem Film, wer spielt da mit, was ist das Genre, wie ist es gemacht, wie sind die Strukturen und gleichzeitig muss ich natürlich das dann auch bewerten und das kann übrigens manchmal auch indirekt passieren. Ich finde nicht, dass immer am Schluss stehen muss, also ein toller Film für die ganze Familie und rennt mal alle rein, sondern es kann ja schon durch meine sprachliche Ausdrucksformen, dadurch, wie ich das schildere, was ich gesehen habe, das Erlebnis sozusagen nachvollziehbar zu machen für die Leser, Leserinnen oder eben die Hörerschaft, das ist ja auch schon Ausdruck von Bewertung. Also wie das dann direkt passiert, das kann manchmal sehr subtil sein. Da gibt es eine große Vielfalt von Formen und absolut keine Vorschrift. Aber ich gebe dir völlig recht, ich will beim Lesen eigentlich auch schon wissen, wie geht's demjenigen. Manchmal hat man ja am Schluss dann so diese Hilfsmaßnahme, 5 Filmrollen, 3 Filmrollen, 4 Sterne. Ich mache das im Radio auch. Und das hat sich eingebürgert, bin darüber gar nicht so glücklich, weil die Leute, glaube ich, manchmal gar nicht richtig hinhören und nur warten, gibt da 3 Rollen oder gibt da 5 Rollen.
Es gibt ja so eine Unterscheidung, nicht nur bei Filmen, auch bei Büchern oder auch bei Musik, dass man sagt, na gut, es gibt jetzt, sagen wir mal, einen Musiktipp oder eine Musikkritik, Literaturtipp, Literaturkritik und so weiter. Also das eine ist, wir weisen darauf hin, ja, das gibt's jetzt. Also wir werfen einen Blick auf das neue Angebot. Und das andere ist die Empfehlung. Ich glaube, so sehe ich das zumindest, es herrscht in der Regel doch so ein bisschen eine Hemmung, einen Verriss zu veröffentlichen. Warum denn eigentlich?
Ja, das ist eine schwierige Frage, weil natürlich auch, ich bin nun beim Radio, die Zeit ist begrenzt, die Möglichkeiten sind begrenzt. Und was wir nicht vergessen dürfen, das haben wir noch gar nicht erwähnt, es gibt in Deutschland ein Überangebot von Filmen. Es laufen in der Woche 10 bis 15 Filme an. Das kriegen die Leute gar nicht so mit. Und es ist auch sehr schade, weil sich ja teilweise sehr schöne Filme kannibalisieren gegenseitig. Also ich könnte jetzt so Filme nennen wie Emilia Perez haben sich schon mehr Leute angeschaut, aber All We Imagine as Light ist ein wundervoller Film aus Indien. Wirklich ein Meisterwerk, wurde in Cannes gefeiert. Den hat in Deutschland kaum jemand gesehen. Das ist so schade. Also es gibt wahnsinnig viele Filme. Und ich zum Beispiel, von mir sprechen darf, neige eigentlich auch eher dazu zu sagen, wenn ich jetzt nur 3 Filme am Morgen, sagen wir am Donnerstag, wenn die Filme anlaufen, vorstellen darf, dann nehme ich eben 3 Filme, die die Leute sich wirklich ansehen sollen und verschwende sozusagen meinen Slot nicht dafür, mich über einen Film, den ich schlecht finde, aufzuregen. Es gibt natürlich Filme, an denen kommt man auch nicht vorbei. Die sind ein absolutes Gesprächsthema und jeder will wissen, was denkst du darüber, dann nehme ich die mit rein. Aber ich neige zum Beispiel tatsächlich eher dazu zu sagen, ich gebe Empfehlungen. Verrisse sind sehr unterhaltsam, da muss man es auch nicht vergessen, macht auch mal Spaß. Gebe ich auch zu, man kann da sprachlich und Temperament und ein bisschen auch was machen, was performen gewissermaßen. Aber wie gesagt, ich persönlich neige eher dazu, zu empfehlen, statt zu verreißen. Aber es ist jetzt nicht verpönt, glaube ich. Also ganz im Gegenteil. Ich glaube, dass viele Menschen das auch ganz gerne mal hören, wenn sich da jemand so richtig aufregt und voller Wut über einen Film schimpft.
Aber vielleicht mal am Schluss die Frage, nächste Woche ist ja Berlinale, so für alle Kinofans, die daran Interesse haben oder vielleicht sogar selber vor Ort sind. Worauf freust du dich da? Also gibt es da jetzt ein Highlight in diesem Jahr oder würdest du sagen, das ist wahrscheinlich eine Berlinale wie ja viele schon zuvor?
Ist natürlich jetzt im Vorfeld schwer zu sagen, wenn man hat jetzt das Programm in der Papierform vorliegen. Und da muss ich sagen, man kann auch unter neuer Leitung, jetzt ist der Trisha Tuttle da zum ersten Mal, also die neue Chefin, man kann die Berlinale nicht neu erfinden. Die ist so, wie sie ist. Wir haben die Riesenkonkurrenz von Cannes und von Venedig. Und wer es möglich machen kann, übrigens auch deutsche Filmemacher, geht nach Cannes. Das ist völlig klar, ist auch verständlich. Also Cannes im Mai ist sehr viel schöner als Berlin im Februar zum Beispiel. Ist nicht der einzige Grund. Oder eben in Venedig, die großen Produktionen gehen dahin aus den USA auch, weil da geht das Oscar-Rennen eben auch los, nicht? Also da hat man eine Rampe, da hat man eine Bühne für die Filme. Berlin ist ein Arthouse-Festival, das war unter Dieter Kostlik so, das war unter Carlo Chatrian so. Das Programm unterscheidet sich gar nicht so sehr. Es sind so großartige, schöne, interessante Arthouse-Produktionen aus der ganzen Welt und da freue ich mich durchaus drauf. Also auf die Filme sind auch Entdeckungen möglich, ganz klar, auch in den anderen, in den Nebenreihen. Nachwuchs spielt eine wichtige Rolle bei der Berlinale. Also es ist ein Festival, der Entdeckung, vielleicht nicht der ganz großen Aufregungen wie in Cannes oder in Venedig. Und es ist ein Publikumsfestival. Man sieht die Filme wirklich mit einem ganz normalen, kinobegeisterten Publikum. Das gibt es in Venedig und in Cannes nicht, muss man auch mal sagen. Das hat die Berlinale in dieser Größenordnung wirklich als Alleinstellungsmerkmal.
Also die Begeisterung für Kino ist in jedem Wort und jeder Betonung wirklich zu hören. Also die Filmkritik lebt, genauso wie das Kino lebt und auch der Film lebt. Und ja, wer Freude hat, kommt jetzt bald in Berlin auf seine Kosten. Vielen Dank.
Danke dir.
Danke euch. Dankeschön.
Bis dann. Tschüss.
Medien, Cross und Quer. Der Podcast.